Zukunft hat, wird sich zeigen. Das Schöne ist ja, dass unser Markt da entsprechend so agiert, dass der Unternehmer am Ende entscheidet. Wenn ich jetzt mal nach China beispielsweise blicke, gibt es da viele Konzepte, die tatsächlich darauf aus sind. Wir als europäischer Hersteller fahren da einen anderen Kurs, ganz klar. Also unser Kunde bekommt auch eine Batterieleistungsgarantie. Heißt, selbst nach 8 Jahren weiß der Kunde ganz genau, das ist die minimale Kapazität, die wir ihm zu diesem Zeitpunkt klar garantieren. Ja? Und da würden wir natürlich einen Teufel tun, wenn ich das mal so sagen darf, dass wir die Batterien unterschiedlich tauschen, sondern abhängig davon, wie gut sie auch denn tatsächlich gepflegt und benutzt wird. Und tatsächlich sehen wir da derzeit keinen Anlass dazu, dass wir ein Battery-Swapping-System tatsächlich einführen.
Und um das ganz kurz, um das nochmal zu bekräftigen, woher kommt das Ganze? Hat natürlich wieder mit der Reichweite zu tun. Wie viel kann ich eigentlich in dieser Zeit zurücklegen? In China habe ich diese 4-Stunden-Regel nicht, dass ich dann Pause machen muss. Dadurch ist es was ganz anderes. Die fahren 6-8 Stunden durch. Und den Vorteil, den ich habe, ich nehme natürlich einen leeren Batteriepack quasi raus, packe einen vollen rein, bin direkt wieder auf der Strecke, kann Meter machen oder besser Kilometer. Und bei uns haben wir halt das Thema nicht und wir haben ja heute schon Reichweiten, wo egal welche Temperatur etc. die batterieelektrischen Trucks schaffen 500 Kilometer in der Regel oder mehr. Und das brauchst du dann kaum noch und vor allem jetzt gerade sind wir NMC-LFP-Batterien so in dem Stadium. Wenn dann die Feststoffbatterien oder die Natrium-Ionen-Batterien dann kommen werden, dann schaffst du das ein Vielfaches an Zyklen, eher so das 2- bis 3-fache von jetzt. Die Batterien werden deutlich günstiger und sie haben einfach eine höhere Performance. Heißt wieder, ich kann sie schneller laden und ich werde auch mehr Batterien sehr wahrscheinlich, und das ist dann eher die Bauraumfrage, da gucke ich jetzt wieder zu Tassilo, da werde ich auch mehr Kapazität einfach in den LKW bekommen und dadurch auch mehr Kilometer fahren
kann. Ich denke auch, das ist ehrlich gestanden ein Infrastrukturthema. Zum einen, es gibt einen chinesischen Anbieter da draußen, der nun genau diese Möglichkeit anbietet mit den Wechselbatterien, die dann 40-Fuß-Container hinstellen und sagen, wir haben innerhalb von 5 Minuten oder 7 Minuten die Batterie unter dem Auto ausgetauscht. Klingt gut, ist sicherlich auch gut, wobei in der Praxis wir sehen, dass deren Erfolg sicherlich anders ist, als viele das erwartet haben. Ich habe bereits jetzt die Tage in einem Bericht gelesen von einem, der mit seinem E-Auto mit dem Wohnanhänger unterwegs ist und der gesagt hat, dass er schon Probleme hat, an normale Ladesäulen ranzukommen, weil so wie die Teile gestellt sind, an dem Rand von Parkplätzen, er dort gar nicht dran fahren kann. Das heißt häufig, er muss seinen Wohnwagen erstmal abhängen, bevor er dann tatsächlich an die Ladesäule rankommt. Der nutzt eben LKW-Ladesäulen, weil er viel mehr Platz dabei hat. Und wenn ich mir dann vorstelle, du nimmst so einen 40-Tonner mit allem, was dazu gehört und musst den so bei 6 Batteriepaketen unten drunter so Step-by-Step durch was auch immer durchfahren, damit die Batterie ausgetauscht werden kann, das nimmt ja eine riesen Infrastruktur in Anspruch. Aber zu der Infrastruktur noch die Frage, Matthias, wenn du sagst, 50 DC-Ladesäulen, die aufgestellt werden an einem Platz, das ist natürlich auch eine ganz schöne Herausforderung für den Netzanschlusspunkt. Wie sieht es denn da aus? Ist das tatsächlich überhaupt überall machbar? Ist das auch etwas, was seitens der gesetzlichen Rahmenbedingungen aktuell begünstigt wird, dass man einfach sagt, ja, ihr habt öffentliches Interesse im Baurecht, wenn ihr mit solchen Parks ankommt? Oder gibt es bei solchen Ladeinfrastruktureinheiten genau die gleichen Probleme wie bei allen anderen, die irgendwo mal den Spaten ansetzen wollen, genauso?
Man muss leider sagen, es ist sogar noch schlimmer. Also womit muss ich das vergleichen? Ich stelle ja eine Netzanschlussanfrage und es fällt genauso in den Topf mit jedem Unternehmen vor Ort, was das macht, mit jedem Batteriespeicher, der eine Anfrage stellt und mit jedem Rechenzentrum, was eine Anfrage stellt. So, jetzt bin ich in einem Netz, wo schon x Batteriespeicher und 3 Rechenzentren angefragt sind und dann bekomme ich einfach nichts. So, und ich habe zum Beispiel beim Thema PV, sind wir auch aktiv, wenn ich dann NVP, also eine Einspeiseanfrage stelle, dann habe ich halt eine gewisse gesetzliche Regelung, also nach einem gewissen Zeitraum kann ich halt nochmal nachhaken und habe einen gesetzlichen Standard, der mich unterstützt, dass ich da schnell vorankomme. Im E-Bereich, sei es jetzt PKW oder auch Truck-Charging, habe ich das nicht. Und wir warten teilweise auf unsere Netzanschlussanfragen ein Dreivierteljahr, bis wir überhaupt irgendwas hören. Und wir rufen da jede Woche an. Und ein schönes Beispiel, was ich jetzt gehört habe, aus der Nähe von Leipzig, da hat das örtliche Stadtwerk, möchte das Netz ausbauen, eine zusätzliche Leistung von 100 Megawatt. Und die haben noch nicht angefangen. Und haben jetzt vorher mal gefragt, wer würde denn wie. Und es sind jetzt schon 95% weg. Baustart ist Mitte 27. Aber denen fällt ja nicht ein, dass sie dann größer bauen, sondern sie bleiben einfach dabei und haben jetzt halt 5 MW noch Puffer, aber das haben natürlich gerade alle verstanden und werden die auch noch schnell wegnehmen, weil wir haben da einfach einen wahnsinnigen Need und wir haben allein in diesem Jahr schon eine zweistellige Anzahl von Anfragen bekommen, wo Logistikimmobilienbetreiber, Logistiker aus der Sparte uns anfragen und sagen, hey, wir möchten gerne, wir können nicht, wir haben irgendwie 600 kW Netzanschlussleistung für unser gesamtes Gebäude, wir würden jetzt hier gerne aber 8 DC-Charger aufstellen, 400 kW für den LKW, ja, wie können wir das denn tun? Und dann musst du natürlich wieder in das komplexe Projekt einsteigen, okay, wie kann ich PV integrieren, wie kann ich einen Batteriespeicher dort integrieren, kann ich denn die PV überhaupt einspeisen oder nicht, ist dann auch wieder teilweise die Frage, also so ganz berühmt das Nürnberger Energienetz, also die Energie, die sagen, okay, du kannst 30 kW einspeisen, darüber nichts. Und wir haben schon manche Themen, aber wenn man jetzt da nochmal ganz kurz, und dann bin ich auch fertig mit meinem Part, ins Ausland blickt, also in den Niederlanden, kriegst du gerade für ein Gebäude 30 kW Anschlussleistung. Heißt, du baust dann einfach nicht oder du musst halt wirklich überlegen, wie baue ich quasi ein Inselnetz auf, versorge mich so stark selbst durch Batterien, durch PV, durch vielleicht Winderzeugung vor Ort, aber dass ich halt vor Ort selber erzeugen kann, um mich dann unabhängig vom Netz zu machen. Und das ist ja wirklich jetzt das Schöne an dieser Veränderung im Markt, Logistiker haben jetzt die ganz große Chance, sich viel, viel unabhängiger und auch günstiger aufzustellen, als sie es vorher waren. Weil vorher hingen sie am Tropf der großen Dieselkonzerne, muss man sagen. Was Aral, Shell und Co. für einen Preis vorgeben, dafür tankst du. Das kostet dich dann Kilometer, Punkt, Ende aus. Und ich habe es am Wochenende wieder gesehen, tanken alle nochmal in Österreich, weil der Sprit 20 Cent günstiger ist. Und es wird genau so kommen. Also wer jetzt da aktiv ist und schnell ist und sich auch selbst aufstellt, der hat halt den Vorteil. Aber, das muss man auch sagen, es ist komplex. Es sind Dinge, von denen die vorher nie was gehört haben. Was ist denn Mittelspannungsnetz? Megawatt? Warum? Was muss ich denn jetzt hier tun? Ich habe mit meinem Netzbetreiber seit 20 Jahren nicht gesprochen. So, das sind dann so die Aussagen, die man halt wirklich in der Praxis hört.
Und, ist das, Tassilo, was Matthias da beschreibt, etwas, was ihr auf Hersteller-Verkaufsseite in den Diskussionen mit euren Kunden habt? Sehen die eher die Chancen, wie Matthias es gerade definiert oder beschrieben hat? Oder sehen die eher die Hindernisse und sagen dann, Tassilo, wir kommen gerne in 2 Jahren mal wieder, aber momentan, danke, wir fahren weiter Diesel.
Also sowohl als auch ist die Antwort tatsächlich. Und ich kann das aber auch nur unterstreichen, was Matthias sagt. Für uns geht es gar nicht mehr eigentlich um den LKW, ja, weil jeder Kunde weiß, wie man LKW tatsächlich fährt und deren Fahrer sind top ausgebildet. Es geht eigentlich wirklich tatsächlich viel mehr darum, was ist das Ökosystem rund um den LKW. Ja? Ich hatte vorhin mal angesprochen, das Beispiel möglichst viel Kapazität. Jeder kennt dieses Thema aus dem PKW-Bereich, Reichweite, Reichweite, Reichweite. Jetzt habe ich vorhin mal beschrieben, dass Reichweite nicht der Königsweg ist, weil es viel Kapazität, hohes Leergewicht, wenig Nutzlast tatsächlich beeinflusst. Und deswegen ist es sinnvoll, ganz am Anfang mal zu überlegen, was ist überhaupt die Mission, die ich mit diesem LKW erledigen möchte. Weil anders als im PKW-Bereich gibt es keinen normierten Zyklus, wie es den WLTP tatsächlich gibt. Ja? Sondern jeder LKW ist individuell, hat einen anderen Aufbau, hat eine andere Vorumgebung, fährt ganz anders. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, am Anfang mal zu analysieren, was möchte der Kunde in der Anwendung tatsächlich machen? Wie viele Kilometer will er fahren? Was hat er für eine Last? Hat er vielleicht einen Nebenantrieb, weil er einen komplexen Aufbau hat, was er noch zusätzlich antreiben muss. All das sind Faktoren, die wir uns am Anfang anschauen und ganz genau analysieren, wie viel kann der Kunde tatsächlich mit dem Einsatzszenario, was er sich vorstellt, tatsächlich gerade realisieren, wie viele Batteriepakete benötigt er auch, um nicht nur am Tag 1 die Mission zu erledigen, sondern auch in 8 Jahren oder darüber hinaus. Und dann ist der wesentliche Faktor tatsächlich das Thema Ladeinfrastruktur. Und ich möchte das nochmal ganz klar betonen, was Matthias sagt. Es ist das allererste Mal in unserer Branche, dass ein Unternehmer, Logistiker, Kommunalwirtschaft, Spediteur in der Lage ist, seine Betriebskosten selbst zu definieren. Weil er eben halt nicht abhängig ist vom Öl, sondern an seinem eigenen Betriebshof die Infrastruktur aufbauen kann. Und das ist das Entscheidende dabei. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wer jetzt tatsächlich auch in dieses Thema investiert, hat natürlich dort auch Vorteile in dem Markt, stärkere Marktanteile tatsächlich zu gewinnen. Und wir sehen auch in anderen Märkten, dass dieser Markt extrem skaliert. Ja? Noch sind wir mal, um Zahlen zu nennen, in Deutschland ist der größte Markt in Europa für Nutzfahrzeuge mittelschwere Nutzfahrzeuge jedes Jahr in Deutschland zugelassen sind 80.000 Einheiten. Davon jetzt rein elektrisch sind letztes Jahr zugelassen worden knapp 1.500. Ja. Das bedeutet, dass das natürlich jetzt noch ein kleiner Markt ist, aber die Skalierung dorthinter ist enorm und das Wachstum ist exponentiell. Und es ist natürlich aus Unternehmersicht hochinteressant, sich jetzt zu überlegen, wie kann ich entsprechend mich differenzieren, auch vom Wettbewerb, vom eigenen Wettbewerb, um damit natürlich auch später tatsächlich selber mehr Marktanteile zu gewinnen. Und das Spannende ist ja, wir hatten vorhin, glaube ich, so mal Thema TCO angerissen. Ja? Ein Diesel-LKW.
Sag vielleicht ganz kurz mal, wofür TCO steht.
Total Cost of Ownership, also die Vollkostenrechnung tatsächlich. Danke für den Einwand. Und jeder Unternehmer kalkuliert auf den Cent im Kilometer. Und ein Diesel-LKW hat heute tatsächlich, oder alle konventionell angetriebenen LKWs haben heute eine Maut, die man zahlt. 33 Cent, die man derzeit pro Kilometer auf der Autobahn tatsächlich zahlt. Beim Elektro-LKW ist das erlassen bis Ende 2030. Und das ist ein enormer Faktor, der hier drin steckt, wo der Unternehmer ganz klar einen Vorteil hat beim batterieelektrischen LKW. Und jetzt ist natürlich spannend, denn aus der Sicht heraus, wo zahle ich denn überhaupt Maut in Deutschland? Das ist auf der Autobahn, aber auch auf den Landstraßen so. Jetzt ist natürlich so, dass man erstmal denkt, Mensch, macht ja Sinn, eher innerstädtisch das Ganze zu elektrifizieren. Am Abend kommt das der LKW zurück, wird dann tatsächlich angesteckt an meiner Wallbox mit 43 kW, kann AC laden, ganz entspannt, machen wir so den ersten Aufschlag. Ja, aber der, ich sag mal, herausforderndste Ansatz ist ja, möglichst viel auf der Autobahn zu fahren. Aber gleichzeitig ist es auch das Attraktivste aus Sicht des Kunden, weil ich da natürlich möglichst viel Mautersparnis habe. Und ich kann euch heute schon sagen, so ein LKW auf der Autobahn- und Sattelzugmaschine 4 Jahre ab 60.000 Kilometer erreicht heute schon den Break-Even. Mit der jetzigen Maut, die wir tatsächlich haben.
Das ist tatsächlich ziemlich schnell erreicht. Und ich sag mal, die Anschaffungskosten für einen E-LKW sind hier jetzt ja nicht mal eben die für einen Diesel, die sind ja doch signifikant höher. Aber du sprichst auch immer wieder von der Spezialisierung. Da würde ich nochmal ganz gerne so ein bisschen eintauchen in die Thematik.
Ja.
Weil wenn du jetzt sagst, auch Nebenantrieb, mir fiel dann als erstes, wie du das sagtest, so der Betonmischer ein.
Ja.
Vierachser, alles in einem, der hat keinen Anhänger dabei, der hat aber seine Betontrommel da hinten drauf, die andauernd durch die Gegend rollert, in Anführungsstrichen. Der braucht ja auch ordentlich Energie dafür. Und wenn man dann halt sagt, hey, der ist halt nur in einem gewissen Umkreis unterwegs und nicht in 200 Kilometer Entfernung, dann kann ich den ja von seinem Gewicht her optimal darauf austarieren und auch von der Batterieleistung ja sagen, okay.
Absolut. Und da triffst du
180 Kilowattstunden reichen aus, mehr brauche ich nicht mal jetzt als Beispiel.
Den Nagel auf den Kopf, das ist auch das erste Segment, was wir tatsächlich elektrifiziert haben seit 2019. Ja, also nicht der Betonmischer explizit, aber beispielsweise so ein typischer Müllentsorger. Ja, so ein Dreiachser, wo die Müllabfuhr tatsächlich eigentlich nur 80 Kilometer fährt, aber sehr, sehr einen hohen Verbrauch hat. Um euch mal so eine Zahl zu nennen, wo der Verbrauch tatsächlich liegt. Oder wollt ihr raten, was ist der Verbrauch von so einem klassischen Müllsammler im Dieselbereich? Wie viel Liter auf 100 Kilometer verbraucht er? Was schätzt ihr?
Also ich hätte es auch Ü30 gesagt.
Ja, das liegt tatsächlich zwischen 60 bis 80 Liter auf 100 Kilometer.
Bitte?
So, und jetzt sage ich euch, elektrisch, ja, um mal so eine Zahl zu nennen, liegen wir ungefähr bei 200 bis maximal 300 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das klingt jetzt auch erstmal extrem viel, weil im Pkw-Bereich kennt man vielleicht so 20, 25, also Faktor 10. Jetzt rechnen wir das aber mal ein bisschen runter, ja? Weil eine Kilowattstunde oder beziehungsweise ein Liter Diesel entsprechen 9,8 Kilowattstunden an Energie, die dort drin steckt. Das heißt also, wenn wir jetzt Äpfel mit Äpfel vergleichen wollen, ich habe gerade den Referenz gegeben 200 Kilowattstunden, wenn ich nehme mal 60 Liter an, machen wir den einfachen Faktor tatsächlich mit 10, verbrauche ich 600 Kilowattstunden. Ja? Das heißt also Faktor 3, was der Diesel-LKW an mehr Energie für 100 Kilometer aufbringt. Ja? Und da drin steckt jetzt schon natürlich die Komprimierung, alles das, was ich benötige, um diesen LKW zu betreiben. Ja? Und deswegen benötige ich auch gar nicht so viel Energie, um 100 Kilometer zu fahren. Ja? Und definitiv ist das ein interessanter Anwendungsfall. Und es gibt auch Direktiven, die gerade in der Kommunalwirtschaft stark greifen, wo halt auch die Länder auf die Kommunen zugehen und tatsächlich dieses Thema Elektromobilität oder ich sag mal CO2-neutralen Transport tatsächlich stark forcieren. Und privatwirtschaftlich wird es stark einfach über die Kosten getrieben. Ja, und dann ist natürlich das Thema Maut ganz, ganz relevant.
Ja, und trotzdem, weil es sind mehr und mehr Ausschreibungen, das wird uns immer auch wieder berichtet, die genau das abfragen, weil wie will ich denn meinen CO2-Fußabdruck verringern? Als Unternehmen im Transportsektor, ja klar, das geht halt nur auf der Straße. Ne?
Und vielleicht noch eine Stückzahl zu nennen. Ja, ich habe ja gerade gefragt, was ist so, was schätzt ihr, wie viel verbraucht so ein Fahrzeug? Was meint ihr denn, wie viel CO2 entsteht denn bei einem Liter Diesel in Gramm?
Da bin ich draußen.
Ich auch, habe ich bestimmt schon mal gehört, null, aber gemerkt habe ich es mir nicht.
Das ist ganz einfach eigentlich. Im Betrieb, Tank-to-Wheel-Betrachtungsweise, ist also sozusagen Rennerbetrieb, sind es 2,66 Kilogramm CO2, ein Liter Diesel, ja? Jetzt kann man sich mal ausrechnen, wenn ich mal nur 60 Liter auf 100 Kilometer habe, wie viel CO2-Emissionen ich dadurch spare. Ja? Tank-to-Wheel betrachtet. Wenn wir die Well-to-Wheel nehmen, also sozusagen von dem Bohrloch bis tatsächlich zum Betrieb, mit dem europäischen Strommix liegen wir bei 3,11.
Was da spannend ist, genau. Zwei Gründe, warum auch ich der Meinung bin, dass es nicht aufzuhalten ist und es gar keine Frage mehr ist, was ich wähle mittelfristig. Punkt eins, ich habe ja eine viel höhere Effizienz, wie wir gerade auch gehört haben, heißt also, ich habe ungefähr Roundtrip Efficiency 90-92%. Beim Diesel liege ich woanders und von Wasserstoff wollen wir gar nicht erst anfangen. Das Punkt 1 und Punkt 2 ist, aktuell ist ja bei der Batterie ein großer Kritikpunkt, auch immer seltene Erden, Lithium, Kobalt, was man so hört. Und mit den Natrium-Ionen-Batterien, die ja kommen, das dauert noch so 2-3 Jahre, dann hast du diese Marktreife, stellt sich auch die Frage nicht mehr. Man muss ja da auch wieder sagen, ja, wie wird sich das entwickeln? Hey, das ist auch wieder ein marktwirtschaftliches Thema. Seltene Erden werden immer teurer, weil sie auch für die ganzen Chips und Co. gebraucht werden. Und die Hersteller, auch die chinesischen Hersteller, haben ja einen wahnsinnigen Anreiz, möglichst stark diese seltenen Erden aus den Batterien zu verbrennen, möglichst viel gut vorhandene Rohstoffe, und Natrium ist da halt wirklich mal das allerbeste Beispiel, einzubringen, um sich dann auch unabhängig von Preisschwankungen und Co. zu machen. Also wir sehen es gerade Silber- und Goldpreis, ich weiß nicht, wer das so ein bisschen verfolgt. Das ist jetzt nicht für jede Branche wirklich regnet.
Also ich denke, wir haben es gerade gesehen, die letzten Tage ging es durch die Presse. Ich meine, es war sogar erst heute, dass die Vereinigten Staaten, Europa und Japan eine Allianz für seltene Erden gegründet haben, um sich auch hier einem geopolitischen Druckmittel zu entziehen. Tassilo, das, was du gesagt hast, kurze Strecken im Nahverkehrbereich. Ich meine mich tatsächlich zu erinnern, dass die Firma BYD, die heute viele kennen, zu einem Zeitpunkt, als sie noch keiner in Europa kannte, tatsächlich mit den ersten Fahrzeugen angefangen hat, die die Versorgung von Flughäfen im Vorfeld gemacht haben. Das war deren Einstieg vor mehr als 15 Jahren in die E-Mobilität. Und was du gerade gesagt hast, ist, im privaten Bereich wird vieles über die Kosten entschieden. Zutreffend, die Presse berichtet aktuell, dass die Verkäufer von E-Autos einen Anstieg an Nachfrage, Klickzahlen etc. pp. Feststellen, nachdem die Bundesregierung beschlossen hat, dass die E-Förderung wieder eingeführt wird. Wie sieht es diesbezüglich im Lkw-Bereich aus? Gibt es da ähnliche Bestrebungen? Gibt es Förderprogramme, die hier Anreize setzen, wo der Staat es den Speditionen mit erleichtert oder auch den Kommunen mit erleichtert, zu sagen, jawohl, wir steigen da ein? Das heißt, ist der Effekt staatlicher Förderung, wie wir ihn aktuell im Privatsektor sehen, im gewerblichen Sektor ähnlich?
Bleiben Sie stets auf dem Laufenden und abonnieren Sie Button Law. Werden Sie Teil unserer Community, die seit vielen Jahren Bestandteil der erneuerbaren Energien in Europa ist.
Button Law finden Sie überall dort, wo es Postkarten gibt.
Halt, Micha!
Ja, wo es Podcasts gibt.
Richtig. Wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie neugierig und engagiert. Michael Nöding
und Dirk Voges.